HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Die 14-jährige Eileen aus Gottenheim in Baden-Württemberg hat am 21. Juli ihr Elternhaus verlassen und wurde seitdem vermisst. Am vergangenen Freitag wurde ihre Leiche dann am Teufelsee in der Wetterau in Hessen gefunden. Sie war Opfer eines Verbrechens geworden. Die Ermittler haben jetzt Details zu dem Fall bekannt gegeben. Ein 29 Jahre alter vorbestrafter Mann gilt nun als tatverdächtig. Er kommt aus der Nähe von Wetzlar und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Reporter Sebastian Bagon berichtet über diese tragische Geschichte.
Die 14-jährige Eileen war seit dem 21. Juli vermisst worden. Tagelang hatten Polizisten und Freiwillige zu Fuß und mit Hilfe von Hubschraubern und Hunden rund um ihren Wohnort nach dem Mädchen gesucht. Eine Woche später fand die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen heraus, dass Eileen mit einer männlichen Person in einem Fahrzeug von Gottenheim in Richtung Hessen gefahren war. Dazu der leitende Oberstaatsanwalt Dieter Inhofer.
Die Fahrt führte zum Teufelsee im Wetteraukreis in Hessen. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurde am Freitag, 29.07., das Gebiet des Sees abgesucht. Dabei wurde der Leichnam einer weiblichen Person im See aufgefunden, der sich dort schon mehrere Tage befunden haben muss. Die Tote konnte zwischenzeitlich zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich um Eileen.
Die Todesursache steht bislang noch nicht fest. Auch nicht, ob Eileen freiwillig in das Auto gestiegen ist. Nach Recherchen in der Online-Welt und mit Unterstützung des LKA und des Telefonproviders geriet ein 29-jähriger Mann in Verdacht. Seine Handydaten führten das hessische LKA zu dem See, in dem die Leiche des Mädchens dann gefunden wurde. Bereits als 14-Jähriger hatte der jetzt Verdächtigte ein 11-jähriges Mädchen sexuell missbraucht. Nach seiner Verurteilung war er 10 Jahre lang in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht und stand bei der Zentralstelle zur Überwachung rückfallgefährdeter Sexualstraftäter, kurz ZÜRS, unter Führungsaufsicht, so der Präsident des LKA Hessen, Andreas Röhrig.
Die Führungsaufsicht wurde am 25.01.2022 aufgehoben, nach 5 Jahren. Das ist der Regelfall bei uns in Hessen. Und es erfolgte damit auch eine Ausstufung aus dem Programm ZÜRS in Hessen.
Der Ermittlungsgruppe lagen 150 Spuren und 250 Hinweise aus der Bevölkerung vor. Zur Beweissicherung werden derzeit mehr als 10 Millionen Spurenfragmente in der digitalen Welt bearbeitet, sagt der leitende Kriminaldirektor Arno Englen.
Eines dieser großen Komplexe, der uns hier beschäftigt, ist die Anonymität im Netz. Bei Jugendlichen heutzutage normal. Wir haben Aktivitäten unterschiedlicher Beteiligter, unter anderem auch Eileen. Ja, sie war im Internet unterwegs, in vielen sozialen Netzwerken, mit Messenger. Dort haben wir es leider auch zu tun mit vielen irreführenden Personalien der User.
Der Tatverdächtige befindet sich seit Samstag in Untersuchungshaft in Freiburg. Die ermittelnde Staatsanwältin Franziska Schäuble fasst die gegen ihn erhobenen Tatvorwürfe zusammen.
Der Tatvorwurf lautet auf Entziehung Minderjähriger, sexuelle Nötigung und Mord in Verdeckungsabsicht.
Ein Tatverdächtiger im Fall der toten 14-Jährigen aus Baden-Württemberg sitzt in Untersuchungshaft. Reporter Sebastian Bagon hatte die Informationen für uns. Schillernd und schäbig zugleich. So könnte eine Beschreibung für das Frankfurter Bahnhofsviertel lauten. Schwerst Drogenabhängige, Dealer und Prostituierte sind genauso unterwegs wie zum Beispiel Touristen und Banker. Doch viele Menschen regen sich inzwischen über die aktuellen Zustände im Bahnhofsviertel auf. Drogen und Dreck beschäftigen auch Polizei, Stadt und Anwohner. Eine Lösung muss her. HR-Inforeporter Frank Angermund berichtet.
Das Frankfurter Bahnhofsviertel, das Tor zur Stadt. In unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof am sogenannten Kaisersack sitzen Drogenabhängige an einem Bauzaun und zünden ihre Crackpfeifen an. In der Nidderstraße ist der beißende Uringestank kaum zu ertragen. Auf dem Bürgersteig setzen sich Junkies Heroinspritzen, nur rund 50 Meter von einer Hilfseinrichtung entfernt. Touristen, Pendler und Anwohner schauen unterschiedlich auf die Zustände.
Schmutzig, stinkig und schlimm.
Meine Gefühle, die sind, wenn ich das sehe, sehr erschreckend. Aber trotz alledem finde ich es hier, es ist wunderbar.
Traurig mit anzuschauen. Es war mal besser, ich glaube, vor der Corona-Zeit. Es hat sich wieder ein bisschen zurückentwickelt und wäre auf jeden Fall an der Zeit, da wieder dran zu arbeiten.
So sieht es auch Frankfurts neuer Polizeipräsident Stefan Müller. Er hat sich im Bahnhofsviertel umgesehen und bei seiner Antrittsrede spricht er von einer Multiproblemlage.
Klassisches Milieu, wie ich es noch kenne. Straßenraub, Straßenhandel von Betäubungsmitteln, Prostitution, Müll, Sperrmüll, ein beißender Uringeruch, Obdachlosen- und Trinkerszene, eine große Baustelle in der B-Ebene des Bahnhofs, um nur ein paar Skizzen zu benennen.
Der Polizeipräsident sagt, im Bahnhofsviertel würden Menschen Dinge anstellen, die sie woanders nicht machen würden. Er denkt über mehr Polizeipräsenz nach und sucht das Gespräch mit der Stadt. Denn sowohl Stadt als auch Polizei müssten ihre Hausaufgaben machen, sagt Müller.
Das in meinen Augen herausragendste Problem ist jedoch die menschenunwürdige Situation und das Elend vieler Menschen in der Niederstraße. Hier besteht akuter Handlungsbedarf.
Zwei Dinge haben die Drogenszene und ihre Probleme sichtbarer gemacht. Zum einen die Corona-Pandemie, zum anderen der aktuelle Umbau der B-Ebene im Frankfurter Hauptbahnhof. Es gibt keine Verstecke und Rückzugsräume mehr für die Süchtigen. Die Bauzäune rund um den Bahnhof dienen als Treffpunkt. Frankfurts Ordnungsdezernentin Annette Rinn, FDP, sagt, die Stadt müsse es schaffen, den offenen Drogenkonsum von der Straße in die Hilfseinrichtungen zu verlagern.
Es hat ja auch keinen Sinn, da jetzt irgendeine Verdrängung zu starten, weil dann passiert es eben alles in anderen Stadtteilen. Also das bringt dann, da ist auch niemandem gedient.
Ein Problem, die professionellen Hilfseinrichtungen sind zwar vorhanden, doch um eine Crackpfeife zu rauchen, braucht ein Abhängiger nur wenige Sekunden. Dafür nutzt er einen Hauseingang, aber keinen Rauchraum. Gesundheitsdezernent Stefan Meyer, Grüne, sagt, er will das Crack-Problem mit Experten erörtern.
Es gibt manche Fachleute, die sagen zum Beispiel, dass Cannabis diesen extrem aufgeregten Crack-Usern dann helfen könnte, wieder runterzukommen. Wenn der Bund es uns erlauben würde, würden wir das gern mal ausprobieren.
Außerdem holt sich die Stadt Frankfurt Tipps aus Zürich, die ähnliche Probleme in den Griff bekommen hat.
Und in der Tat, in Zürich ist es auch der Polizei und auch der Drogenhilfe lieber, wenn der sogenannte Ameisenhandel, der Kleinhandel zwischen Drogenabhängigen in den Einrichtungen stattfindet. Und dafür wird auf der Straße richtig hart kontrolliert. Bei uns läuft's leider genau andersrum.
Die Stadt will in den nächsten Wochen ein Koordinierungsbüro im Bahnhofsviertel eröffnen. Eine weitere Einrichtung, um die Multiproblemlage in den Griff zu bekommen.
Problemgebiet Frankfurter Bahnhofsviertel. Unser Reporter Frank Angermund hat uns ein Bild der Zustände gegeben und die Verantwortlichen der Stadt dazu befragt. Für Öl, Gas und Strom zahlen Unternehmen aktuell Rekordpreise. Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, DIHK, wollen schon 16% der Industriebetriebe ihre Produktion zurückfahren. Besonders betroffen sind Betriebe, die viel Energie brauchen. Für sie ist Einsparen zur Existenzfrage geworden. Alexander Schmidt aus der hr-Info-Wirtschaftsredaktion stellt Betriebe vor, die diesen Schritt bereits gegangen sind.
Modernisieren und dabei auch auf den Energieverbrauch schauen. Der Karosseriebauer Strohl in Bruchköbel hatte sich genau das zum Ziel gesetzt, als vor einigen Jahren neben die alte Halle eine neue gebaut wurde. Geschäftsführerin Birgit Strohl.
Wir hatten im Büro einen Glasvorbau von 1976, also Einfachverglasung, so wie man sich das vorstellt. Und das ist eben komplett weggerissen worden. Dafür sind neue Fenster gekommen. Es ist eine neue Klimaanlage gekommen. Es sind dreifach verglaste Fenster eingebaut worden. Es sind neue Tageslichttore eingebaut worden, die natürlich auch energiemäßig viel besser sind. Es sind dann die neuen Kabinen eingebaut worden.
In denen sowohl Lastwagen als auch Autos lackiert werden. Sie brauchen jetzt weniger Gas und Strom. Letzterer stammt zum großen Teil von der Photovoltaikanlage auf dem Dach.
So roundabout 25% weniger Strom und ungefähr 15% weniger Gas. Das ist so die ungefähre Einsparung.
Dem Familienbetrieb Strohl hat ein Energieberater geholfen und Fördermittel für den energetischen Umbau gab es obendrauf. Ein Weg, den auch Jürgen Scheldt aus Gladenbach-Monshausen im Landkreis Marburg-Biedenkopf gegangen ist. Er fräst Stahl- und Aluminiumteile für Autozulieferer, Pharmahersteller oder Anlagenbauer. Vor Jahren hat er sich eine Photovoltaikanlage auf die Werkshalle gestellt und zuletzt eine riesige digital gesteuerte Fräsmaschine zugelegt, die gleich zwei alte ersetzt.
Wir haben ja jetzt schon viel getan durch die neue Maschine, die sparsamere Elektromotoren hat. Wenn die nächste Maschine ersetzt wird, gucken wir auch wieder auf sowas, dass wir da irgendwo sparen können.
Haben sich für den Modell- und Formenbauer die Investitionen in Photovoltaik und moderne Maschinen gelohnt?
Ja, auf alle Fälle.
Sagt Jürgen Schelt. Und auch Birgit Strohl kommt für ihren Lackierbetrieb in Bruchköbel zu dem Schluss.
Das hatte sich schon rentiert, bevor die Ukraine-Krise kam. Und jetzt mit den steigenden Energiekosten rentiert sich das natürlich noch viel mehr.
Wie hessische Betriebe Energie sparen, darüber hat Reporter Alexander Schmidt berichtet. Es war knapp und sie haben gut gekämpft, aber am Ende hatten die deutschen Fußballdamen beim EM-Finale gegen Gastgeber England knapp das Nachsehen. Vize-Europameister, Europameister der Herzen. Millionen haben vor dem Fernseher mitgezittert und beim Thema Frauenfußball kann man sagen, hat ein Riesenhype begonnen. Aber hält der auch nach dem Finale an? Reporter Rainer Janke hat bei einem Frauenfußballverein im Schwalm-Eder-Kreis nachgefragt.
Auch am Tag danach sitzt der Frust bei Birgit Fassauer noch tief. Die Finalniederlage war unverdient, findet die Vorsitzende des TuS Viktoria Großen-Englis. Aber am Ende überwiegt dann doch der Stolz.
Die Frauen haben super gespielt gestern Abend, die ganze Euro war toll. Auch ein Vize-Europameister ist auch ein kleiner Titel.
Birgit Fassauer ist Fachfrau durch und durch. Kein Wunder, kicken doch in ihrem Verein rund 100 Mädchen und junge Frauen. Und vor allem nach 2 Jahren Corona-Pause hofft sie durch die Erfolgsgeschichte der deutschen Damen-Nationalmannschaft auch auf einen Schub in ihrem Verein.
Wir müssen ja gucken, dass wir hier auf dem flachen Land auch Spielerinnen bekommen. Aber insgesamt freuen wir uns über den Erfolg der Frauen und hoffen natürlich, dass der Erfolg nachhaltig ist, dann auch für uns was bringt.
Darauf hofft auch Olaf Pfaff. Der Jugendwart im Verein ist aber skeptisch. Schon nach der Heim-WM 2011 hatte es einen kurzzeitigen Ansturm auf die Vereine gegeben. Der war aber auch ganz schnell wieder abgeebbt.
Das Angebot ist einfach so riesengroß mit Sport und mit Freizeitaktivitäten. Da ist dann eher vielleicht Tanzen, Reiten, glaube ich, eher im Fokus.
Denn die Probleme des Frauenfußballs hierzulande sind nicht gelöst. Es fehlt nach wie vor an gesellschaftlicher Akzeptanz, Präsenz in den Medien und an der Bereitschaft des Deutschen Fußballbundes, Frauenfußball noch mehr zu fördern, sagt Pfaff.
Wenn jetzt diese Erfolg von der Frauenmannschaft das nochmal beleben sollte. Um jedes Mädchen würden wir uns freuen, was zum Verein kommt.
Und so werden Spielerinnen wie etwa Anna Seidler noch immer kritisch beäugt. Vor allem von den Jungs. Dabei spielt die 16-Jährige seit ihrem 3. Lebensjahr erfolgreich Fußball.
Das wurde mir schon sehr oft gegen den Kopf geworfen, dass ein Mädchen, das Fußball spielt, verhält sich dann wie ein Junge gleichzeitig. Das hat mich halt geprägt. Da habe ich gesagt, da baue ich drauf auf und mache das, was ich will.
Ihre Mitspielerin Letizia Pfaff hofft indes, dass die Erfolge der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft nun auch an der Basis für Aufbruchstimmung sorgen. Und natürlich auch beim TuS Großen-Englis.
Wir haben ja jetzt letztes Jahr vor allem viele neue junge Spielerinnen gekriegt, wo wir mit einer C- und einer D-Jugend reinstarten. Und ich hoffe, dass dadurch noch mehr kommen und wir noch 2, 3 Mannschaften mehr dann für die nächsten Jahre haben.
Aufwind für den Frauenfußball nach dem EM-Finale. Reporter Rainer Janke hat mit einem Frauenfußballverein in Nordhessen darüber gesprochen. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's auch als Podcast auf hrinforadio.de. Klicken Sie sich doch mal rein.